Das Vorletzte, was zu tun ist, dann halte ich meinen Zeitrahmen ein, hoffe ich, ist, dass wir uns die Finanzbilanz anschauen. Und hier möchte ich noch einmal unterstreichen, dass die Gemeinwohlökonomie nicht das Ende der Geschichte ist und nicht das beste Wirtschaftsmodell, was es je geben wird, sondern nur der nächste Schritt. Und das hoffentlich seinerseits oder ihrerseits befruchtet wird von anderen alternativen Ansätzen wie der solidarischen Ökonomie oder wie den Gemeinschaftsgütern, den Commons oder Allmenden, wie der Wirtschaftsdemokratie, die sich zunehmend entwickelt, oder wie zum Beispiel einer Umgewichtung der unterschiedlichen Arbeitsformen, dass alle vier Arbeitsformen, die uns glücklich machen, als gleichwertig betrachtet und auch rechtlich behandelt werden sollen. Also hier sagt die Gemeinwohlökonomie, ich bin zwar vielleicht eine vollständige Systemalternative, aber da gibt es auch viele andere Ansätze und ich möchte mit diesen in Kommunikation treten und mich von diesen befruchten lassen und das nur für den nächsten Schritt. Und das Ende der Geschichte, das kennt niemand. Und wir werden alle uns beteiligen dann, wenn es in der Gemeinwohlökonomie wie auf neue Widersprüche, auf neue Konflikte, auf neue Probleme draufkommen, dass wir erneut ein dann noch besseres Wirtschaftsmodell gemeinsam helfen auszuarbeiten. Aber jetzt einmal ist es der nächste Schritt und der ist, zum Teil ist er herausfordernd und zum Teil ist er aber sehr konservativ, weil die Gemeinwohlökonomie ist nach wie vor eine Marktwirtschaft. Es gibt nach wie vor fast ausschließlich private Unternehmen, nur die größeren und die in der fundamentalen Versorgung, die sollten je größer sind und je fundamentaler ihr Versorgungsauftrag, desto demokratischer sein. Aber das betrifft sicher nicht mehr als 5% der Unternehmen. 95% mindestens, höchstwahrscheinlich sogar 99% aller Unternehmen bleiben vollständig privat. Das Zweite ist, es gibt noch Geld und private Unternehmen plus Geld auf Märkten sind auch Produktpreise, die sich auf Märkten bilden und dafür brauchen wir noch Finanzbilanzen. Von daher ist es eine nur leichte Abänderung der Marktwirtschaft. Anders betrachtet ist es eine fundamentale Schubumkehr, weil die Unternehmen eben nicht mehr dadurch motiviert werden, sondern dadurch motiviert werden. Also je nach Betrachtungswinkel ändert sich viel oder ändert sich doch nicht so viel. Und ganz kurz gesagt, das Geld bleibt. Und Geld ist Geld der Tauschzweck? Geld ist das Tauschmittel. Was ist der Tauschzweck? Genau, ja. So, das ist genau der Systemwiderspruch. Ne? Auf der einzelbetrieblichen Ebene ist der Zweck, sich am Tauschen zu beteiligen, scheinbar der Profit. Und das ist ja der Fehler. Aber auf der Gesamtsystemsebene...
Wert gegen Wert.
Wie?
Wert gegen Wert. Das heißt, ich habe einen Wert in einem Produkt und ich kriege einen Gegenwert.
Das ist sozusagen der Mechanismus des Tausches, aber das Ziel hinter dem Tauschen, was ist das letzte Ende, der letzte, ganz einfache Frage wieder. Ja, genau, gutes Leben, Bedürfnisbefriedigung. Der Tauschzweck ist die Bedürfnisbefriedigung, das Geld ist das Tauschmittel. Niemand würde zustimmen, dass der Zweck des Tauschens ist. Ja? Weil dann würde man Geld als Selbstzweck produzieren und jeder würde sozusagen eine Gelddruckmaschine anlegen. Das würden eh einige gerne. Aber die Finanzbilanz, das will ich damit sagen, die Finanzbilanz ist genauso wenig Spiegel des Zwecks der unternehmerischen Tätigkeit, wie das Geld der Zweck des Tauschens ist, sondern die Finanzbilanz wird von der Hauptbilanz des Unternehmens zur Mittelsbilanz. Und sie soll nur noch darstellen, wie es das Unternehmen schafft, mit Hilfe von Geld und mit Hilfe finanzieller Flüsse seinen eigentlichen nun neuen Zweck, nämlich einen größtmöglichen Beitrag zum Gemeinwohl zu erbringen, der in der Hauptbilanz dargestellt wird, in der Gemeinwohlbilanz, diesen auch in der finanziellen Dimension zu ermöglichen. Und die Antwort auf diese Frage war sehr knifflig. Am Anfang war schwarz-weiß, ja sollen denn die Unternehmen Verluste machen? Natürlich nicht, weil dann wären sie von heute auf morgen tot. Aber die Differenzierung, wie so oft, liegt eben in einer möglichst klaren Beschreibung, wie Finanzgewinn verwendet werden soll. Und wir haben zunächst eine ganze Reihe von Verwendungen von Finanzgewinn identifiziert, die auch in Zukunft zulässig sein sollen, weil sie dem Ziel der Mehrung des Gemeinwohls zuträglich und förderlich sind. Das sind diese fünf. Sind nicht erschöpfend, aber die sind uns eingefallen. Sie sind alle ein bisschen begrenzt. Investitionen selbstverständlich, aber nur, wenn sie keinen sozialen und ökologischen Minderwert schaffen. Zum Beispiel für einen Stall mit 20.000 Tiere soll die Investitionsentscheidung negativ ausfallen, weil ein sozial- und ökologischer Minderwert geschaffen wird. Ausschüttung an Mitarbeiter, ja, aber nicht in Milliardenhöhe. Darlehen an Mitunternehmen, ja, aber ohne Zinsen. Nur so exemplarisch. Viel spannender ist, welche Verwendungen sollten nicht mehr erlaubt sein. Und das ist jetzt eine der klarsten Änderungen. Erste ist Finanzinvestitionen und Spekulationen. Hat mit der unternehmerischen Tätigkeit nichts zu tun und sollte auch deshalb überhaupt nicht ausgeübt werden. Feindliche Übernahmen, Ausschüttung an Personen, die sich nicht an der Erbringung der Wertschöpfung beteiligen. Anders gesagt, Einkommen nur noch gegen Arbeitsleistung. Anders gesagt, endlich und erstmalig Beginn einer Leistungsgesellschaft. PS, Parteispenden. Eine wichtige Frage steht am Schluss, nämlich ist jemand im Raum der Ansicht, dass die derzeitige Ungleichheit bei den Einkommen und bei den Vermögen kein Problem darstellt und dass sie auch weiterhin unbegrenzt erlaubt sein soll? Also wer dieser Meinung ist, soll die Ungleichheit bei Einkommen und Vermögen weiterhin unbegrenzt zulässig sein? Soll das Eigentumsrecht mehr oder weniger absolut gelten, ja, ohne Einschränkung gelten?
Wir sind nicht neidisch.
Wenn ich Millionär wäre, dann wäre ich der Ansicht.
Ja. Kennen Sie Millionäre? Das heißt, ein Vorteil. Sie haben nicht mit Millionären gesprochen, ich habe mit vielen Millionären gesprochen. Aber jetzt sprechen Sie bitte nur für sich. Aber es hat ja offenbar niemand das Bedürfnis, und das bestätigen Umfragen, die in Deutschland, in Großbritannien und in den USA überall das gleiche Ergebnis zeitigen, dass 70 bis 80 sogar mehr Prozent der Bevölkerung aussagen, dass das heute erreichte Niveau der Ungleichheit zu groß ist und dass sie für eine Verringerung der Ungleichheit sind. Auch in dieser Debatte dürfen wir uns nicht weiter durch Schwarz-Weiß verdummen lassen. Wer das Ausmaß der Ungleichheit kritisiert, ist nicht automatisch für völlige Gleichheit, sondern für eine sinnvolle Begrenzung der Ungleichheit. Wer den blinden Freihandel, der heute herrscht, kritisiert, ist nicht für Protektionismus und Abschottung, sondern da gibt es eine Differenzierung dazwischen. Und das ist genau das Gleiche, wer den Finanzgewinn als Selbstzweck kritisiert, ist nicht für Verluste, sondern für eine Differenzierung der Verwendungen von Finanzgewinn. Und oft liegt dann eben die Lösung in Differenzierungen und nicht in Schwarz oder Weiß. Und ich würde jetzt gerne mit Ihnen ganz kurz Bundestag spielen. Unter der Annahme, dass der Deutsche Bundestag erstmals sich die Mühe macht, eine fundamentale Gerechtigkeitsfrage anzugehen und gemeinsam zu beschließen, wie groß die Ungleichheit in Deutschland sein darf bei den Einkommen. Wir haben bereits über die Gründe diskutiert. Wir haben uns bereits geeinigt, dass es einen Mindestlohn zwischen 1.000 und 1.300 Euro geben soll. Der steht schon fest. Und jetzt da gilt es nur noch, die Zahl zu nennen, die unserem Gerechtigkeitsempfinden nach das größtmögliche Vielfache des Höchsteinkommens gegenüber diesem gesetzlich bereits feststehenden Mindestlohn sein dürfen soll. War das verständlich? Also das mag, ja. Die Debatte ist eröffnet. Bitte nennen Sie die Zahl, die Ihrem persönlichen Gerechtigkeitsempfinden entspricht. Das maximal wie... Egal, also für die 40-Stunden-Woche. Für die gleiche Arbeitszeit, nämlich für 40 Wochenstunden. Das Zweifache, das 20-fache. Wir haben Meinungsfreiheit und jede Person...
25-fache.
Das Einfache, das 25-fache. Das 8-fache, bitte nennen Sie Zahlen. Bitte nicht diskutieren, sondern... Wir haben schon 3 Tage lang debattiert. Nein, Meinungsfreiheit. Ne? Aber beim systemischen Konsensieren, das Ziel erkläre ich auch noch, systemisches Konsensieren heißt nicht, dass man für oder gegen einen Vorschlag abstimmt, sondern es dürfen dann ruhig 10 Vorschläge auf dem Tisch liegen. Es liegen jetzt bereits 6 Vorschläge auf dem Tisch, nämlich zwischen dem Einfachen und dem 25-fachen. Das sind die derzeit existierende Spannweite. Möchte noch jemand diese Spannweite ausweiten?
Ja, 100.000.
100.000-fache? Gut. Gut, ja, noch?
Wer einen höheren Gemeinwohl erzeugt, verdient mehr.
Ja, das,
unabhängig von der Tätigkeit.
Das haben wir schon gemacht, ja.
Und
wer alles für das Gemeinwohl tut, darf dann 10 Milliarden verdienen.
Genau. Das kann der Einzige ja gar nicht.
Okay. Also ich erlaube mir hier nicht die maximal mögliche Komplexität zur Abstimmung zu stellen, sondern eben nur die genannten Zahlen zwischen dem Einfachen und dem Hunderttausendfachen. Systemisches Konsensieren heißt, dass der Vorschlag gewinnt, der den geringsten Widerstand erfährt. Das ist eine alternative Entscheidungsmethode zur Abstimmung für oder gegen einen Vorschlag. Und alle bisherige Erfahrung hat bestätigt, dass die Menschen mit einer Entscheidung, die so gefunden wird, sehr viel zufriedener sind und diese sehr viel stärker gemeinsam mittragen als eine Kampfabstimmung, wo sich eine Mehrheit von schlimmstenfalls nur 51% gegen eine Verliererminderheit von schlimmstenfalls 49% siegen kann. Ja, das hinterlässt zwar ein demokratisches Ergebnis nach der heutigen Definition, aber kein gutes Gefühl. 4 Vorschläge, damit es nicht zu komplex wird. Nämlich das Einfache habe ich gehört, das Zehnfache habe ich gehört, das 25-fache habe ich gehört und das 100.000-fache. Und es ist jetzt eine ganz einfache Spielregel und alle können wir es gemeinsam beobachten. Es gibt 3 Möglichkeiten abzustimmen. Wir machen es 4-mal. Das bedeutet, hier habe ich schwerwiegende und gravierende Einwände. Mit dieser Entscheidung fühle ich mich sehr unwohl. 2 Hände oben pro Person. Eine Hand oben bedeutet, also gut geht es mir nicht, aber ich würde es gerade noch akzeptieren, in einer solchen Gesellschaft zu leben. Und kein Einwand bedeutet, muss nicht meine Ideallösung sein, aber mit diesem Vorschlag kann ich recht gut leben. Also 0 Hände, eine Hand und 2 Hände. Und wir probieren das jetzt mit diesen 4 Vorschlägen. Und wir beginnen mit dem Vorschlag, das Einfache. Also in diesem Falle vollkommene Einkommensgleichheit für alle, die 40 Stunden arbeiten. So habe ich das verstanden.
Wer 60? Oder ich hatte das Doppelte.
Richtig, aber der Mindestlohn wäre dann ein Einheitslohn. Ja. Also vielleicht sind es dann 1.500 Euro für alle.
Egal, was er tut, irgendwie.
Nein, für 40 Stunden Arbeitsleistung. Das ist eine ganz wichtige Information. Für 40 Arbeitsstunden gibt es diese 1.500 oder 1.800 oder das muss man sich dann in der zweiten, wie hoch der dann ist. Ne? Noch als Erwerbsarbeit, aber wir kommen dann gleich auf, ich habe schon angedeutet, es gibt 4 Arbeitsformen, die ein Leben rund und glücklich machen und da kommen wir dann hin. Ja? Aber es ist trotzdem eine wichtige Nachfrage. Gut, also angenommen, wir können uns dann im zweiten Schritt auf die Höhe einigen, aber alle verdienen dann dieselben 1.800 oder 2.300 oder 1.400 Euro. Bitte sagen Sie Ihre Zustimmung oder Ihren Widerstand zu diesem Vorschlag, 1:1. Okay. Ja, also das heißt großer Widerstand, das heißt mäßiger Widerstand, das heißt kein Widerstand. Also, lassen Sie noch kurz die Hände oben bitte. Genau. Also grob geschätzt sind das jetzt so an die 50 Hände. Wir wollen es versuchen einfach zu halten. Zur Not müssen wir noch mal scharf nachmessen. Beim Faktor 10, angenommen, wir dürfen für die gleiche Arbeitszeit, darf der Unterschied das Zehnfache betragen. Also man darf für die gleichen 40 Wochenstunden zwischen 1.200 Euro und 12.000 Euro pro Monat verdienen. Wie hoch ist Ihr Widerstand gegen diesen Vorschlag?
40 Stunden pro
Woche. Okay, also das sind jetzt grob geschätzt 15 Hände. Ja? 10 bis 15 Hände. Das 25-fache. Das 25-fache sind hier grob geschätzt 60 Hände. Und das 100.000-fache sind hier grob geschätzt alle minus ein paar wenige Hände. Ja? Also das wäre jetzt ein Beispiel, wie systemisches Konsensieren funktioniert. Also hier hätte, und mich wundert es nicht, weil ich habe das zwar in dieser Form, mache ich das heute zum ersten Mal, aber es ist das 300. Mal, dass ich das in einem Saal mache und es kommt immer als klarer Durchschnittswert das Zehnfache heraus. In jedem Saal, egal ob Millionäre im Saal sitzen, Unternehmer, Unternehmerinnen im Saal sitzen, Wirtschaftsstudenten, Studierende im Saal sitzen, dann ist es eher beim 20-fachen. Aber genau, der einzige Unterschied zwischen Wirtschaftsstudenten und Ökologiestudenten ist, dass die Ökologiestudenten eher beim 10-fachen und drunter sind und die Wirtschaftsstudenten eher beim 20-fachen. Ja. So. Und jetzt?
Ist doch nicht repräsentativ für die Bevölkerung.
Das
ist überhaupt nicht repräsentativ für die Bevölkerung. Was für die?
Hier, Sie sind ja überhaupt nicht repräsentativ. Sie sind ein ganz kleiner marginaler Rand, der ganz anders denkt als die breite Bevölkerung. Glauben Sie. Aber ich glaube, ich kann von etwas einem höheren Repräsentativitätsgrad sprechen, weil ich habe 300 Vorträge gehalten vor jeweils 80 bis 350 Personen. Und wirklich habe ich eben soeben versucht zu sagen, aus allen Sektoren der Bevölkerung. Ich wäre von Wirtschaftsführungskräften genauso eingeladen wie von Bauern, Umweltschutzorganisationen, Schulen, Universitäten, Gemeinden oder Handwerkern. Alle laden mich ein und ich stelle allen die gleiche Frage. Und der einzige Unterschied ist eben, ob man eher zum 10-fachen tendiert oder eher zum 20-fachen tendiert. Das ist sozusagen meine Erfahrung. Das ist auch noch keine wissenschaftliche Studie. Also Sie haben recht, dass das nicht wissenschaftlich untermauert ist. Aber sobald wir die ausreichende Finanzierung haben, werden wir bei einer unabhängigen Stelle diese Studie in Auftrag geben. Also das ist die Realität in Österreich. Das ist die Realität in Deutschland. Das ist die Realität in den USA, aber nur in der Industrie und im Finanzsektor.
Das, was Sie mehr verdienen als der unten. Die Realität.
Ja. Und, ja.
Können Sie eben erklären, was genau das für ein Wert ist? Also ja. Heißt das jetzt, dass das Durchschnittseinkommen eines Top-Managers?
Nein, das sind die mir bekannten Spitzenwerte in der jeweiligen Volkswirtschaft, gemessen am gesetzlich festgelegten Mindestlohn. Den gibt es aber nur in den USA. Und in Deutschland und Österreich habe ich einen Mindestlohn von 1.000 Euro pro Monat angenommen. Das hier zeigt nicht nur, wie ungerecht der derzeitige Zustand ist, sondern vor allem, und darum war auch mich diese Übung so wichtig, wie undemokratisch dieser Zustand ist. Weil selbst wenn wir annehmen, dass dann die durchschnittliche Bevölkerung eine dreimal so große Ungleichheit befürworten würde wie der Durchschnitt in diesem Saal, dann wären wir beim 30-fachen. Und wir sind so unglaublich weit vom durchschnittlichen Gerechtigkeitsempfinden der Bevölkerung entfernt, dass das als ein eminent undemokratischer Zustand zu bezeichnen ist und wir uns auch sehr ernsthaft fragen sollten, warum die Demokratie, deren einzige Aufgabe es sein sollte, dass der breite Mehrheitswille und das breite Gerechtigkeitsempfinden, das Wertverständnis der Bevölkerung in Gesetze gegossen wird. Das ist der einzige Auftrag, den eine Demokratie hat. Und warum sie diesen Auftrag auf so gröbliche Weise nicht nachkommt und hier versagt. So, was fordern wir? Wir fordern Demokratie. Also wir fordern nicht primär, dass jetzt eine bestimmte Grenze eingezogen wird. Das 20-fache, ja, also sind sogar ein bisschen großzügiger als der Durchschnitt in diesem Saal. Aber das ist nur ein Startwert für die Diskussion. 10 Millionen Euro als höchst zulässiges Privateigentum ist auch nur ein Vorschlag für die Diskussion mit ganz bestimmten Hintergrundüberlegungen. Mit 10 Millionen Euro kann ich mir jeden Luxus leisten und jeder kann gut leben und sogar luxuriös leben. Aber keine Einzelperson kann 3 Fernsehstationen privat besitzen. Das geht nicht. Und man kann auch mit 10 Millionen Euro Privateigentum, wenn man dann noch ein Haus damit bewohnen muss, kann man auch nicht die Regierung bestechen im Alleingang, weil das wäre ein bisschen zu wenig. Und so sollte dann eine sinnvolle Diskussion zustande kommen, dass dann, was wir fordern, ist, dass ein Wirtschaftskonvent gewählt werden soll am Ende des Tages, nämlich direkt demokratisch. Wir alle wählen zum Beispiel 100 oder 200 Personen in einen Wirtschaftskonvent, der ist dann so repräsentativ, dass es repräsentativer nicht mehr geht, weil jede wahlberechtigte Person in Deutschland mit ihrer Stimme mitbestimmen dürfte, wie sich dieser Konvent zusammensetzt. Und der arbeitet dann noch einmal in ein- oder zweijähriger Arbeit die Grenzen für die Ungleichheit aus und die werden dann dem Souverän zur Abstimmung gestellt. Und ich fände es klug, dass er nicht einen Vorschlag ausarbeitet, einen Gesetzesvorschlag, sondern eben 5. In einer gewissen Bandbreite und wir stimmen nicht mit Ja oder Nein ab, sondern mit systemischem Konsensieren. Das wäre eine Revolution nicht nur der Demokratie, sondern auch der Abstimmung, also der direkten Demokratie. Und das sozusagen ist, genau, okay, es ist angekommen. Der Schluss ist die 3 wichtigsten Folgen. Der Wachstumszwang in der Wirtschaft entsteht meiner Meinung nach daraus, entsteht daraus, dass unternehmerischer Erfolg in Finanzgewinn gemessen wird und dass Unternehmen in je schärferer Konkurrenz sie zueinander stehen, diesen nicht einfach in ausreichender Höhe erzielen müssen oder in ausreichender Höhe erzielen brauchen, sondern in maximaler Höhe erzielen müssen. Weil sonst wird ja der Konkurrent tun, und wenn der einen höheren Gewinn hat, dann laufe ich schon Gefahr, dass ich entweder ein schlechteres Rating bekomme oder dass ich feindlich übernommen werde. Je ein Kapitalist schlägt 1000 Kapitalisten tot, ein Glas Wasser oder so? Ich habe, glaube ich, noch einen. Je ein Kapitalist schlägt 1000 Kapitalisten tot, hat der Karl Marx gesagt. Und damit meint er eben, dass diesen Fresszwang, und hier finde ich, hat er die kapitalistische Systemdynamik sehr schön beschrieben, und die würde er löschen, weil ja unternehmerischer Erfolg gar nicht mehr im Finanzgewinn gemessen wird und weil die feindliche Übernahme nicht mehr erlaubt ist. Und das heißt, die Unternehmen können im Unterschied zu heute endlich in aller Seelenruhe, angstfrei, ihre optimale Größe anstreben. Wenn man die Menschen befragt, wünschen sie sich alle, sehr viel lieber in kleinen und überschaubaren Einheiten tätig zu sein, als in riesengroßen, anonymen Komplexen und Konstrukten. Und viele Unternehmen trauen sich heute aber nicht klein zu bleiben, weil sie dadurch dann eben Gefahr laufen, übernommen zu werden, aufgefressen zu werden. Und deshalb wollen wir, also das würde in Zukunft nicht mehr sein, weil die Unternehmen in den einzelnen Branchen, können es viele sein, die aber nicht sich gegenseitig bekämpfen, kannibalisieren und auffressen, sondern noch einmal eine Differenzierung, sie können nach wie vor die Ellbogen ausfahren, aber je spitzer sie die Ellbogen ausfahren, desto weniger Gemeinwohlpunkte werden sie erreichen und desto eher stehen sie vor dem Konkurs. Und je mehr sie den anderen Unternehmen die Hände reichen und sich gegenseitig helfen, desto besser werden ihre Gemeinwohlbilanzergebnisse und desto leichter können sie dann auch ihre Finanzbilanz kostendeckend darstellen, aber nicht zum Schaden der Konkurrenz, sondern zum Vorteil der Konkurrenz. Das heißt, es würde eine Art gemeinsames Lernen und systemische Kooperation und wenigstens aber eine friedlichere Koexistenz als heute in der Unternehmenslandschaft die Folge sein. Ausgedrückt im lateinischen Wort Konkurrenz. Konkurrenz sagt genau das aus, was wir meinen, nämlich Konkurrere miteinander laufen.
Zusammenlaufen,
genau. Was heute stattfindet, das Gegeneinanderlaufen, würde im Lateinischen ganz anders wiedergegeben werden, nämlich mit Kontrakurrenz. Wir würden von der heutigen Kontrakurrenz erstmals zu einer systemischen Konkurrenz oder aber zu einer kooperativen Marktwirtschaft. Ich glaube, kooperative Marktwirtschaft ist die treffendste Bezeichnung für die Gemeinwohlökonomie, uns fortentwickeln. Und der Begriff, der es noch schöner abbildet, ist die Competition. Die Competition ist ebenfalls ein lateinischer Begriff, competere, und heißt gemeinsam suchen. Was die Unternehmen heute machen, gegeneinander suchen, schauen, dass eins schneller ist als das andere und dann das andere Unternehmen von der Nutzung der Funde ausschließt, rechtlich ausschließt, das ist ein Gegeneinander suchen und das würde im Englischen korrekt wiedergegeben werden als Counterpetition. Wir würden von der heutigen Counterpetition erstmals zu einer wahrhaftigen Competition uns fortentwickeln. Und die letzte Folge ist, dass ich ganz überzeugt bin davon, dass mehr Menschen Unternehmen gründen würden, weil sie sich unter diesem Leitstern in dem Sinne, dass in der Wirtschaft nunmehr die gleichen Prinzipien, Ziele und Werte herrschen und auch belohnt werden, wie in unseren alltäglichen Beziehungen wohlerfüllen würden. Ganz einfach. Und weil die wirtschaftliche Erfolgsmessung komplexer wäre als dieser immer einseitigere Vorrang des Finanzzieles, noch nicht überall, aber immer stärker in diese Tendenz und weil sie in dieser komplexeren Erfolgsmessung sehr viel mehr Sinn erfahren würden und das Gelingen lassen von Beziehungen belohnt würde. Und das Schlusswort bekommt der in der Diskussion oft als erster Grundzeuge angerufen wird, dass das zwar soeben eine sehr attraktive und spannende Idee war, aber leider Gottes aussichtslos für die Umsetzung, weil wir wissen ja, dass der Mensch von Natur aus in seinen Gang schlecht ist und unsere Gene uns auf Egoismus und Konkurrenz programmieren. Das hat schon der Charles Darwin herausgefunden. Und dieser Glaube ist sehr, sehr weit verbreitet in der Bevölkerung. Aber er hat mit dem, was Charles Darwin, also meine Reaktion war, so viele Leute glauben, dass der Charles Darwin das wissenschaftlich bewiesen hat. Und deshalb bin ich genauso zum Charles Darwin gegangen, wie ich zum Friedrich Hayek gegangen bin. Und ich habe den Charlie gefragt, du, was hast du wirklich gesagt? Und er ist tot, aber die Entstehung der Arten, die kann man in jeder Buchhandlung kaufen. Und da kann man ganz genau nachlesen, was er wirklich geschrieben hat. Und von diesem genetischen Programm zu Egoismus und Konkurrenz habe ich überhaupt nichts gefunden. Und Charles Darwin hat so schöne Sätze von sich gegeben, die aber nicht so bekannt sind. Die höchste Freude erleben wir nicht, wenn wir uns gegenseitig konkurrenzieren und unser Interesse gegen die anderen durchsetzen, sondern wenn unsere Beziehungen gelingen. Und er war besonders mutig für einen Naturwissenschaftler, weil er das Wort Liebe in den Mund genommen hat. Und hier hat er keine empirische Studie angefertigt, sondern das hat er so von Herzen gesagt. Und wie? Das hat er so von Herzen, auch nicht empirisch bewiesen, genau. Aber während hingegen das, was der Hayek so aus dem Bauch heraus gesagt hat, heute eindeutig naturwissenschaftlich widerlegt ist durch die Neurobiologie, ist das, was Charles Darwin hier von Herzen vermutet hat, heute von der Naturwissenschaft namens der Gehirnforschung und der Neurobiologie wissenschaftlich empirisch bestätigt und untermauert. Und dadurch haben wir meines Erachtens eine solide wissenschaftliche Grundlage für die Gemeinwohlökonomie und müssen sie gar nicht primär ethisch oder moralisch argumentieren. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.